Am Konferenztisch, der Podcast zur Bundestagswahl 2017. Folge 4 nach der Wahl.
Hallo und herzlich willkommen zu Am Konferenztisch, dem Podcast zur Bundestagswahl von Märkischer Oder-Zeitung und Südwestpresse. Heute bei uns. Es ist vollbracht. Der Wähler hat entschieden und wir reiben uns immer noch die Augen. Ein Wahnsinn. So etwas hat es noch nicht gegeben. Die Große Koalition krachend abgewählt. Angela Merkel gewinnt und ist doch die große Verliererin. Die SPD ist am Boden zerstört und die FDP wieder da. Vor allem aber schaffte es die AfD, sich als drittstärkste Kraft zu etablieren. Mit kräftiger Unterstützung der Wähler, sowohl im Osten als auch im Süden. Was ist da los? Wie geht's weiter? Und dann, die Rechten schieben Merkel nach Jamaika ab, titelten die Kollegen von der BZ. FDP, Grüne und die Union müssen es zusammen wagen. Eine andere Koalitionsmöglichkeit gibt es nicht, weil die SPD in die Opposition geht. Und zum Schluss, unser Thekenthema. Wir erzählen Ihnen drei erstaunliche Dinge, die Sie bei Ihrem nächsten Kneipenbesuch an den Mann oder an die Frau bringen können und müssen. In unserer Runde begrüße ich wieder Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der Südwestpresse in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sosalla. Wie geht's? Gestern ist ziemlich spät geworden, oder?
Ja, aber das gehört ja dazu. Schönen guten Tag.
Und aus Frankfurt an der Oder ist uns Dietrich Schröder zugeschaltet, Reporter und Polen-Korrespondent der Märkischen Oder-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
Hallo.
Frau Sosalla, die Rechten sind im Bundestag und das Erste, was man hört, ist, sie werden nicht nur eine Fraktion sein, sondern gleich zwei. Denn die Parteichefin der AfD, ausgerechnet die Chefin, Frauke Petry, hat als Erstes erklärt, sie wolle nicht bei Gauland und Weidel mitmachen. Was ist denn da los?
Ja, damit vollzieht Petry etwas, was im Wahlkampf ja schon überdeutlich zu sehen war, nämlich, dass sie nur noch formell die Parteichefin war und in der Realität aber Gauland und Weidel ja die Partei geführt haben, durch den ganzen Wahlkampf geführt haben. Sie haben Petry nach besten Kräften ignoriert. Die kam ja auch kaum noch vor und vor allem überhaupt nicht in der offiziellen AfD. Und Petry hat gekämpft um ihr Direktmandat, das sie auch gewonnen hat. Und jetzt hat sie damit die Legitimation, als Einzelabgeordnete im Bundestag zu sitzen und hat daraus die Konsequenzen gezogen. Sie will eine neue konservative Partei gründen, eine neue konservative Kraft anführen, sagt sie. Sie versucht jetzt natürlich, möglichst viele von den AfD-Abgeordneten in ihre Fraktion hinüberzuziehen und quasi ein Gegenprogramm zu Gauland-Weidel aufzubauen, mit der offiziellen Begründung, die seien ihr zu weit nach rechts gerückt. Wie viel davon reines Machtkalkül ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das kann vielleicht Herr Schröder auch ganz gut beurteilen.
Herr Schröder, nur mal ganz klar gesagt, also wir hätten dann, sagen wir mal, den Vorsitzenden einer etablierten Partei, Martin Schulz. Und dann hätten wir einen Spitzenkandidaten, der vielleicht nicht Martin Schulz ist, sondern Sigmar Gabriel. Und dann zieht die SPD mit einem tollen Ergebnis in den Bundestag ein und Herr Schulz sagt, weil der Gabriel mich nicht leiden kann, trete ich jetzt mal aus der SPD aus und mache eine eigene Partei auf. Ist sowas, also wenn man das in den Kontext stellt und nicht in den AfD-Kontext, überhaupt denkbar?
Das scheint ja eine Eigenschaft dieser Partei zu sein, dass man sich ständig schlägt und anschließend dann doch nicht wieder verträgt. Wir haben das ja auch hier bei uns in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt-Oder schon erlebt. Da ist ja von der ursprünglichen Fraktion ist auch nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Da ist, sind zwei Leute von ursprünglich fünf und da gibt es eigentlich auch immer Krach. Und das ist ja sozusagen die Zukunftsprognose, dass das immer so weitergeht. Eigentlich müsste sich jetzt schon Herr Gauland Gedanken machen, wie lange er denn eigentlich dann noch an der Spitze agieren kann.
Das Problem was, ist die, nicht, was die Länder angeht, kann ich da Baden-Württemberg beisteuern. Genau. Wir hatten das ja hier auch. Hier hat sich die AfD-Fraktion gespalten, ging es im Streit um antisemitische Äußerungen eines einzelnen Kandidaten, eines einzelnen Abgeordneten. Und dann hat sich die Fraktion aber wieder zusammengerauft, angeführt von Jörg Meuthen, und ist jetzt wieder eine Fraktion. Also es kann auch durchaus so enden, dass man sich dann im Sinne des Machterhalts, also AfD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag ist auch relativ stark, dass man sich da einfach nochmal dann zusammenfindet.
Und trotzdem nochmal, in jeder anderen Partei würde sowas überhaupt nicht vorkommen, weil die sich denken würden, das können wir unseren Wählern einfach nicht zumuten. Und wahrscheinlich hätten sie sogar recht. Also die Leute, die traditionell die anderen großen Parteien wählen, die würden sich an den Kopf fassen und über solche Zustände. Und den Wählern der AfD scheint es ja überhaupt nicht auszumachen, dass da die lustigsten Kapriolen mit mal in der Fraktion, mal aus der Fraktion vorangehen. Wie kann das sein? Interessiert die das überhaupt nicht, Herr Schröder?
Es gibt ja eine Umfrage von Infratest DIMAP und der zufolge haben 60% der AfD-Wähler die Partei nicht als Überzeugung gewählt, sondern als Protest gegen die anderen etablierten Parteien. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für den Erfolg. Die Leute, die AfD gewählt haben, die stürzt so das Abgehobene von den Problemen der Basis bei anderen Parteien und sie haben vielleicht die Hoffnung, dass es bei der AfD noch irgendwie anders sein könnte, weil die halt neu sind. Aber leider, oder es stellt sich halt heraus, dass die AfD-Spitzenleute offenbar auch nicht so sehr an den Problemen der einfachen Leute interessiert sind.
Die sind an Randale interessiert, oder Frau Sosala? Wer werden Sie jagen?
Ich glaube, es geht im Moment... Ja, es geht im Moment einfach darum, den Kurs der Partei abzustecken. Und Petri war ja immer deutlich gemäßigter als Gauland und Weidel. Und Petri hat den internen Machtkampf einfach verloren und hat das jetzt auch eingeräumt durch diesen Rückzug aus der Fraktion und macht damit das Feld frei für diese deutliche rechtsnationale Ausrichtung, die die AfD ja in den letzten paar Monaten schon genommen hatte. Da war Petri ja ein Stein im Weg. Und das ist natürlich auch typisch für relativ junge Parteien, dass solche Richtungskämpfe knallhart ausgetragen werden und dass es eben überhaupt einen ausgewachsenen Richtungskampf gibt. Ich glaube, das gestehen Ihnen viele Wähler auch einfach zu, dass das normal ist. Das gab es ja früher bei den Grünen auch in der Anfangsphase. Und bei einer etablierten Partei würde man da natürlich nur den Kopf schütteln, einfach weil sie eben etabliert ist und solche Dinge schon mehr oder weniger ausgetragen sind.
Herr Schröder, der Westen reibt sich mal wieder die Augen und sagt, meine Güte, in Sachsen die AfD stärkste Partei, in Brandenburg zweitstärkste Partei, in restlichen Ostdeutschland auch. Gibt es da eine spezifische Neigung des Ostdeutschen hin zur AfD? Mag der Ossi es radikaler als der Wessi oder woran liegt das?
Ich glaube, der Ossi der mag einfach die Provokation, beziehungsweise der will auf seine Probleme, auf seine spezifischen Gefühlslagen aufmerksam machen, auf die Unterschiede, die es halt immer noch gibt in Deutschland. Und viele Leute machen sich dann offensichtlich auch nicht so groß Gedanken darüber, über die Folgen, dass das hat, wenn jetzt so eine Partei wie die AfD im Bundestag ist. Aber es ist, glaube ich, auch in gewissem Sinne ein Hilferuf. Nehmt uns endlich irgendwie ernst in der gesamten Bundesrepublik und guckt auch darauf, dass hier im Osten eben vieles noch nicht so ist, wie es halt sein sollte.
Frau Sosala, wenn ich Schröders Argumentation richtig interpretiere, ist es ein Fall von Ungleichheit zwischen Ost und West, der die Leute im Osten AfD wählen lässt. Jetzt gibt es aber einen ganz gehörigen Stamm an Wählern, auch im Süden der Republik, nämlich in Bayern und in Baden-Württemberg. Die sind nur wirklich wirtschaftlich sowas von überhaupt nicht abgehängt. Also wie lässt sich da erklären?
Ja, da liegen die Gründe, glaube ich, völlig anders. Hier lässt sich beobachten, gerade in Baden-Württemberg, dass die AfD dort stark ist, wo auch früher schon gern deutsch-national gewählt wurde. Also in alten NSDAP-Hochburgen wie Pforzheim Pforzheim ist die Stadt, die den höchsten Anteil an AfD-Wählern hatte, 16,4%. Und dazu kommt noch, dass sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg sich sehr viele Russlanddeutsche angesiedelt haben, die ja auch zu einem beträchtlichen Anteil durchaus AfD wählen. Also das kann man auch wenn man runtergeht auf die Stadtteile, kann man das ganz deutlich sehen, dass in den da, wo die Russlanddeutschen in größeren Mengen siedeln, dass da die Stimmanteile für die AfD höher sind. Und das sind zwei Beweggründe. Also so einerseits diese Angst vor dem Heimatverlust, die relativ stark ist, gerade da, wo es gut geht, weil die Bedrohung der Globalisierung hier natürlich auch besonders stark zu spüren ist. Das sind alles exportorientierte Unternehmen. Der Veränderungsdruck in diesen Unternehmen ist sehr, sehr hoch und es gibt viele Leute, die damit nicht zurechtkommen und die sich eine stabilere, bequemere und weniger bedrohliche Zeit zurückwünschen?
Ich finde, es sind beides gute Erklärungsansätze. Ich finde, was meistens zu kurz kommt, ist einfach dieser pure Protestgedanke, diese Anti-Haltung, glaube ich, die viele Leute da vereint, die die AfD wählt. Also hüben wie drüben, würde ich sagen. Also einfach zu sagen, die kotzen mich alle an und deswegen wähle ich so ziemlich das Schlimmste, was ich mir so vorstellen kann, um die zu ärgern. Also ich weiß nicht, ob das ein politisches Motiv ist oder einfach nur so eine kleine Wurstigkeit, die sich der Wähler dann zwischendurch mal erlaubt. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise konstant sein kann. Also nach diesem sensationellen Ergebnis ist die erste Reaktion, wir haben es schon, sie zerlegen sich erstmal selber, zumindest in Teilen. Und die zweite Reaktion kann eigentlich nur sein, dass es so weitergeht. Ich habe gestern mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Uni Mainz gesprochen. Der sagt, das könnte auch sein, dass es einfach nur eine normale Reaktion auf den Bestand einer großen Koalition ist. 2009 ähnlich große Wanderungsbewegung von den beiden großen Parteien hin zu kleineren Parteien. Damals allerdings nicht die FDP. Ist das vielleicht auch eine Erklärung?
Na, wir haben ja auch über den schläfrigen Wahlkampf geschimpft in unseren Runden. Und ich meine, komischerweise ist ja Herr Schulz auch erst zum Wahlkämpfer geworden, als es am Sonntagabend vorbei war. Also dann fragte man sich, warum ist er nicht
früher? Er war völlig aufgelöst, das stimmt, ja.
Und das fragen sich natürlich die Leute, ob in diesen sogenannten etablierten Parteien die jeweilige Führung noch die Verbindung irgendwo zur Basis hat. Und ich glaube, das werfen viele Menschen den Parteien vor, schaut wirklich darauf, was uns bewegt und seid dann nicht irgendwo im Raumschiff Berlin nur unterwegs und denkt nur an eure Posten. Also ich fand das auch gestern ein bisschen komisch. Ich meine, dass die SPD eine Opposition hat eine gewisse Logik, aber wie schnell das gemacht wird und ohne erstmal mit der Basis zu sprechen, der eigenen Partei, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ja?
Ich glaube, das ist eine taktische Entscheidung. Also wenn Sie es gestern Abend nicht gesagt hätten, dann wären Sie in die Verlegenheit gekommen, in die Koalitionsfrage genommen zu werden. Und dann hätte Sie, glaube ich, noch mehr zerrissen innerlich. Aber meinen Sie, Frau Susanna?
Ja, also ich denke, da denke ich auch, das musste so schnell gemacht werden. Ich finde nur den Vorwurf, dass alle Politiker die Verbindung zur Basis verloren haben, finde ich ein bisschen wohlfeil, weil ich in diesem Wahlkampf wirklich sehr, sehr viele Politiker, also jetzt natürlich nicht Merkel und Schulz, aber aus der zweiten Reihe sind sehr, sehr viele Politiker auf den Straßen gestanden, sind von Tür zu Tür gegangen, haben wirklich viel mit Menschen geredet. Man erreicht nie alle 61,5 Millionen Wähler, das ist klar. Aber diese völlige Abgehobenheit, also da sehe ich auch ein Stück weit ein vorgeschobenes Argument. Denn die AfD spricht ja auch einfach Ängste an, die da sind. Ängste vor Überfremdung, Ängste vor einem Flüchtlingszustrom, einer Islamisierung. Und das sind Ängste, die die meisten, also das sind ja auch Tabuthemen. Also wer gibt schon gerne zu, dass er ein Fremdenfeind ist? Und dann sagt man lieber, wenn man dann gefragt wird, sagt man dann lieber, naja, also die da oben, die sind ja alle doof. Also ich denke, das greift ein bisschen kurz und man muss einfach sehen, dass die AfD auch an ganz, ganz niedere Instinkte appelliert.
Wie gehen wir mit denen um in den nächsten Jahren? Ja?
Darf ich noch? Also ich habe es beim letzten Post gerade schon mal gesagt, für mich war diese eine Szene so symptomatisch, wo ich diesen SPD-Wahlkämpfer da gesehen habe, der das Plakat von Martin Schulz mit den örtlichen Kandidaten von der SPD überklebt hat. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, der fühlt sich in seiner eigenen Partei auch nicht verstanden. Der will auch vielleicht, dass die SPD-Führung auch mal ein bisschen mehr mit der Basis redet, ja?
Ja, vielleicht. Kurze Umfrage, wie gehen wir mit denen um? Ignorieren, in heiße Debatten verwickeln, jedes provokante Stöckchen überspringen, was die uns hinhalten? Was meinen Sie, Frau Susanna?
Also weder erstens noch drittens, würde ich sagen. Also weder ignorieren noch über jedes Stöckchen springen. Ich finde, man muss mit Argumenten dagegen halten. Inhaltlich, versuchen Sie inhaltlich zu stellen, eben nicht auf die Provokationen hereinfallen, sondern fragen, was steht dahinter? Was wollen die? Was wollen sie mir sagen? Also zum Beispiel jetzt dieses, wenn Gauland sagt, er will, die AfD will sich das Volk und das Land zurückholen, finde ich, kann man mal inhaltlich diskutieren. Was soll das werden? Was meint er damit?
Welches Land, welches kann das, Volk?
Welches Land, welches Volk, wohin zurück? Also wie weit gehen wir da zurück? 50 Jahre, 70 Jahre, ist ein großer Unterschied im Fall von Deutschland. Das hätte ich gerne alles erklärt. Und so kann man das auch bei allen anderen Punkten machen. Und dann kommen wir schon weiter.
Herr Schröder, dann haben wir Sie entzaubert, aber die Leute sind immer noch unzufrieden.
Na, ich glaube, wir müssen uns erstmal auf was ganz schön gefasst machen, weil es gibt auch einen interessanten Kommentar in einer polnischen Zeitung. In Polen regiert ja so eine Partei wie die AfD. Und die leben wirklich von einer Provokation zur nächsten und die werden immer schlimmer. Man teilt dann die Menschen in gute Polen, in schlechte Polen ein, in Patrioten und in Landesverräter. Man greift die Medien an, die auf seiner Seite, die nicht auf seiner Seite sind, etabliert eigene Medien. Man geht immer einen Schritt weiter. Also ich glaube, man darf das wirklich nicht zu leicht nehmen. Außenpolitisch macht man dann so eine Sache und stellt dann aber wieder Reparationsforderungen an Deutschland auf. Das sind alles so Provokationen. Das ist eine populistische Partei, die lebt von der Provokation. Man muss das im Hinterkopf haben und dann muss man natürlich bei jeder einzelnen Sache irgendwo überlegen, wie man damit umgeht. Und natürlich sind wir Medien auch irgendwo anfällig darauf, jedes Mal den großen Aufschrei zu machen, aber letztendlich dient denen das. Also ich glaube, so einfach wird das alles nicht werden. Ja?
Wir werden sehen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das war Bob Marley und wir kommen nach Jamaika. Frau Sosala, da sind so unterschiedliche Kräfte am Werk, in der Union, bei den Grünen, bei der FDP. Wie viele Joints müssen die eigentlich rauchen, damit die zusammenkommen können?
Es fängt ja schon damit an, dass ein Teil von denen gar keinen Joint abhaben möchte, wenn man ihnen einen anbietet. Also ich glaube, darüber wird es auch keine Einigung geben, nicht mal darüber. Die Drogenpolitik dürfte sogar eines der großen Streitfelder werden, genauso wie diverse andere. Also wenn Seehofer jetzt wieder seine Obergrenze für Flüchtlinge aus dem Hut zaubert, dann geht das mit den Grünen natürlich schon mal gar nicht. Und so gibt es in der Innen- und Sicherheitspolitik riesige Streitthemen. Es gibt riesige Streitthemen beim Thema Kohleausstieg und Ende der Verbrennungsmotoren mit der FDP. Also die Gräben sind da riesig und ich glaube aber, dass man sie mit ein bisschen gutem Willen und ohne die CSU, glaube ich, könnte das ganz gut hinhauen, aber die CSU sehe ich da wirklich als einen riesen Bremsblock. Also wir haben mir gefällt da das Bild von dem Vierer-Bob, also Cool Runnings, der Film über das unmögliche Bob-Team. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wie das ablaufen könnte, einer fällt seitlich raus und auf jeden Fall der Bremser ist Horst Seehofer.
Definitiv. Horst Seehofer hat ja heute als erstes schon angekündigt, quasi unisono mit Frauke Petry, das, was wir eben hatten, nämlich, dass er überlegt, ob er überhaupt in eine Fraktion zusammen mit der CDU gehen möchte. Also da baut schon einer mal ein Verhandlungsmandat auf, für den Fall, dass ihm Jamaika nicht so richtig zu Pass kommt. Herr Schröder, Jamaika im Osten, so ein bisschen progressiv, so ein bisschen umweltfreundlich und dann verbunden mit schwarzem Sheriff-Tum, kann sowas aufgehen? Mögen die Leute sowas?
Naja, also vor der Wahl hätte ich gesagt, Jamaika hätte nie eine Chance. Nun hat die SPD gesagt, sie macht nicht mit bei einer großen Koalition und ist eine neue Situation entstanden. Nun wird es, glaube ich, erstmal sehr, sehr viele Gesprächsrunden geben und eine ganze Reihe Zeit dauern, bis die sich da irgendwie, ja, die müssen einfach erstmal miteinander reden. Es war ja auch an der Berliner Runde am Sonntagabend schon interessant, wie es da schon erste Annäherungen zwischen Grünen und FDP gab. Ich meine, jetzt mal was ganz Verrücktes. Man könnte ja auch mal sagen, wenn eine Partei fast 9% verloren hat, also die CDU, dann sitzt ja die Parteivorsitzende eigentlich auch nicht mehr so ganz so fest im Sattel. Und da könnte man ja auch auf die Idee kommen, sollte nicht vielleicht jemand Neues in der CDU dieses Jamaika-Bündnis schmieden? Mir ist das alles momentan immer noch alles so kurze Reflexionen. Nun scheint es, jetzt muss Frau Merkel die vier zusammenbinden. Warum eigentlich? Warum gibt es da nicht auch andere Leute in der CDU, die jetzt sagen können, okay, ich mache das jetzt, wir schmieden mal was völlig Neues?
Ja, Herr Schröder, wenn es andere Leute in der CDU gegeben hätte, wäre Frau Merkel wahrscheinlich gar nicht mehr angetreten. Ich glaube, die wusste schon relativ präzise, dass sie in ihrer letzten, voraussichtlich letzten Legislaturperiode nicht mehr die wundervollen Jahre genießen kann, die sie jetzt genossen hat. Aber wer weiß, also Professor Salah, Jens Spahn als Vater der Jamaika-Koalition?
Das kann ich mir jetzt wieder ganz schwer vorstellen. Also da müsste dann tatsächlich jemand dran, der vielleicht nicht ganz so das konservative Profil pflegt wie Jens Spahn. Aber ich glaube, dass Merkel schon die Richtige wäre, um Jamaika zu führen, gerade weil sie ja nach diesem Wahlergebnis in ihrer Partei auch durchaus klar machen kann, dass es jetzt die staatsbürgerliche Pflicht ist, überhaupt eine Regierung zustande zu bringen. Und deswegen ist mit FDP und Grünen wenigstens mal zu versuchen.
Der neue heiße Scheiß im Regierungsviertel geht ja ganz anders. Der geht nämlich so, dass jetzt FDP, Grüne und Union sich also erstmal bis hin auf die Niedersachsenwahl am 15. Oktober vertrösten, dann ernsthaft in Gespräche einsteigen und das klappt irgendwie nicht so richtig und das funktioniert nicht und man weiß es nicht. Und Frau Merkel kriegt es nicht hin. Und dann Frau Merkel sozusagen die Einladung erhält, genau das zu tun, was Sie gesagt haben, Herr Schröder, und zu sagen, ich mache es jetzt nicht. Und Wolfgang Schäuble kommt auf die SPD zu und sagt, ja stimmt, ihr wolltet keine Koalition unter Angela Merkel mehr haben, deswegen ist Frau Merkel jetzt auch außen raus und wir machen das mit mir. Klingt verrückt, aber vielleicht ist es ja plausibel. Wer weiß.
Na, wir haben auf jeden Fall erstmal das Ende der Langeweile in der Politik. Und ich glaube, es werden jetzt ganz spannende Wochen, wo solche Dinge entstehen werden, die wir vorher nicht geahnt haben. Aber nebenbei gesagt, nochmal ein Unterschied zwischen Baden-Württemberg und Brandenburg. In Baden-Württemberg gibt es ja schon eine grün-schwarze Regierung und man bräuchte für Jamaika ja nur noch die FDP dazu zu nehmen, in Anführungsstrichen. In Brandenburg gibt es eine rot-rote Regierung und die SPD hat gerade festgestellt, dass sie bei der Bundestagswahl in Brandenburg nur noch auf dem vierten Platz gelandet ist, und zwar mit Abstand hinter CDU, AfD und Linker. Also das sind auch wieder eine unterschiedliche Gefühlslage zwischen unseren beiden Bundesländern sozusagen. Ja? Also es werden, glaube ich, jetzt ist zum Beispiel auch heute schon eine Debatte entstanden, ob die rot-rote Koalition in Brandenburg eines ihrer größten Projekte, die Kreisgebietsreform, überhaupt noch durchsetzen kann. Und nach diesem Bundeswahlschock. Also es werden, glaube ich, viele Sachen passieren. In den nächsten Tagen und Wochen, da ahnen wir noch gar nichts davon.
Könnte denn nicht Frau Sosala Schwarz Schwarz-Grün in Baden-Württemberg als Vermittler auftreten für Jamaika? Also Kretschmann und Strobel hätten doch da irgendwie schon so ein bisschen was an Erfahrung mitzubringen, wie man es untereinander macht, und dann nimmt man die FDP noch mit rein und zack, ist die
Sache gegessen. Auf jeden Fall. Also beide sind große Befürworter von Jamaika, haben sie vor der Wahl schon gesagt, dass sie auf jeden Fall versuchen würden, sich einzubringen, damit ein derartiges Bündnis zustande kommt. Es ist nur die Frage, ob das reicht, weil, wie gesagt, die inhaltlichen Differenzen sehr groß sind. Und ich glaube, das Problem einfach wirklich dadurch entsteht, dass im Bund da nicht drei Parteien dran beteiligt sind, sondern vier. Und die CSU natürlich von den Grünen und in der Bürgerrechtspolitik auch von der FDP sehr weit entfernt ist. Also es hat Strobel auch in aller Deutlichkeit schon gesagt, dass sie mit den Grünen eigentlich noch mehr an innerer Sicherheit, an dem, was sich die CDU an innerer Sicherheit vorstellt, durchsetzen können als mit der FDP. Und da wird es dann wieder sehr, sehr hakelig. Also ich rechne auf jeden Fall mit langen, harten Verhandlungen.
Ja, das glaube ich auch. Und glaubt eigentlich einer an die Möglichkeit einer Neuwahl? Also wird Horst Seehofer vielleicht irgendwie sagen, ich spiele das mal. Es kann sein, dass sozusagen, dass das Szenario, die etablierten Parteien kriegen keine Regierung hin, obwohl wir irgendwas gewählt haben, die AfD noch weiter bestärkt. Kann aber auch sein, dass alle Leute jetzt irgendwie geschockt sind und sich gruseln, dass die AfD so stark geworden ist und man in einem weiteren Ohrengang jetzt im Frühjahr beispielsweise sozusagen bereut, was man im Protest gemacht hat und dann doch wieder brav die etablierten Parteien wählt. Denkbar? Nicht denkbar? Herr Schröder.
Also das glaube ich nicht. Ich sag mal, wir können ja eigentlich noch fast zufrieden sein, dass die AfD nur 13% bekommen hat. Wenn es jetzt nochmal Neuwahlen gäbe, dann würden die bestimmt noch mehr Prozente bekommen, aus den besagten Gründen, dass die Leute nicht aus Überzeugung für die AfD, sondern aus Protest stimmen. Und außerdem, Herr Seehofer, zum einen ist die Frage, wie sicher sitzt er auch noch im Sattel bei der CSU? Die haben jetzt auch eine ganz schöne Klatsche bekommen. Und er hat ja im nächsten Jahr seine Neuwahl in Bayern. Da kann er sich auch erstmal drauf konzentrieren, was er sich da überlegt. Ja?
Frau Sosella, Neuwahlen? Absurd?
Ich glaube, das werden sich die Parteien sehr, sehr gut überlegen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass die AfD dann erst recht sagen kann, guckt her, die Etablierten kriegen es überhaupt nicht hin und wählt lieber uns. Also damit würde man der AfD einen derartigen Gefallen tun, dass ich glaube, dass alle Beteiligten sehr, sehr lange davor zurückschrecken würden. Das wäre der allerletzte Notausgang, denke ich.
Ich finde ja die Idee einer Minderheitenregierung auch ganz charmant. Wechselnde Mehrheiten. Also Frau Merkel kann ja eigentlich so gut mit jedem in dem Parlament, außer mit der AfD und mit den Linken. Und sie könnte sich natürlich für das eine Thema, also für die innere Sicherheit, Unterstützer von der Seite suchen. Also die SPD kennt sie ja nur wirklich genug und weiß, was sie mit denen machen kann. Und für die anderen Themen wieder Unterstützer von der anderen Seite. Ist das was, was die Deutschen, sind wir jetzt reif dazu? Oder ist es auch abwegig und kann auf Dauer nicht funktionieren?
Also das finde ich auch eine charmante Idee, einfach deswegen, weil auf dem Weg die SPD auch wieder ein Stück weit in die Verantwortung genommen würde und weil in so einem Fall alle Parteien sehr klar inhaltlich sagen müssten, was sie wollen und was nicht. Ja. Allerdings habe ich immer das Gefühl, dass es für die Stabilität und für Verhandlungsoptionen zum Beispiel auf europäischer Ebene ein Riesennachteil für Merkel wäre.
Absolut, Herr Schröder.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also innenpolitisch ist das sicherlich denkbar, obwohl es was völlig Neues wäre. Aber außenpolitisch, wie steht ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin da, wenn in der EU irgendwas Heikles diskutiert werden muss oder in der NATO oder mit einem anderen wichtigen Partner in der Welt und der weiß genau, der oder die hat ja nicht mal eine Mehrheit im eigenen Land. Also das ist, glaube ich, schwierig, ja.
In der Euro-Krise war das häufiger mal so, dass sie nicht wusste, also zu schwarz-gelben Zeiten, ob das, was dann verhandelt worden ist, tatsächlich auch vom Bundestag beschlossen worden wäre. Also formal hatte sie da die eigene Mehrheit, aber sie musste halt immer kämpfen drum. Naja, wir werden sehen. Und jetzt das Thekenthema. Wer fängt an?
Also mein Thekenthema ist diesmal wirklich was ganz, ganz Profanes. Ich werde morgen Abend in die Kneipe gehen, aber ich werde Fußball gucken. Ja? Ich freue mich auf die Champions League-Spiele und vielleicht ist das Thekenthema, wie verletzt ist Manuel Neuer tatsächlich und wie lange und wird der FC Bayern noch geschwächt sein. Also nichts Politisches. Ja?
Wunderbar. Herr Schröder geht in die Kneipe und guckt Fußball. Frau Sosella.
Ja, ich würde diesmal erzählen von einem Buch, das wunderbar einfach auch zu unserer Debatte eben über die AfD passt, von Pankaj Mishra, Das Zeitalter des Zorns. Das ist im Sommer, im Juli in deutscher Übersetzung erschienen und hat einige Beachtung gefunden, aber wie ich finde, noch nicht genug, denn Mishra ist Inder und er versucht zu erklären mit einem großen Brückenschlag seit dem 19. Jahrhundert, wie die Wut der Abgehängten, der durch die Modernisierung und Industrialisierung Abgehängten in die Welt gekommen ist. Und das macht er erzählend und pointiert, zum Teil kann man sagen überspitzt und etwas vereinfachend, aber auf jeden Fall so, dass es sehr lesenswert ist. Und er versucht eben, dadurch, dass er Inder ist, schlägt er einen Bogen weit aus Europa heraus, auch auf die Länder, die wir jetzt erstaunt angucken, Asien, also Kontinente, Asien, Afrika, Länder wie die Türkei, bei denen wir ähnliche, zum Teil ähnliche nationalistische und fundamentalistische Strömungen feststellen und Länder, aus denen Flüchtlinge zu uns kommen und in denen wir die gleiche Wut, den gleichen Zorn sehen, sei es hier bei Wählern der extremen Rechten oder bei Anhängern des IS. Und er versucht das alles mit einem großen, mit einer großen Revue der letzten 150 Jahre zu erklären.
Und ist das was für ein Nachttisch? Also kann ich das auch vom Einschlafen lesen oder brauche ich da wirklich Konzentration? Dann ist es ein schwerer soziologischer Wälzer.
Nee, es ist durchaus so geschrieben, dass man es schön vorm Einschlafen lesen kann. Man kann dann vielleicht nicht ganz so gut schlafen, weil er wirklich die Gegenwart, das muss man sagen, in den düstersten Farben malt. Also da bin ich auch nicht ganz bei ihm, denn so düster sehe ich es nicht. Aber es ist doch sehr erhellend, also seine Schlussfolgerungen sind einfach sehr erhellend und er hat sehr viele originelle Querschlüsse, die er zieht, auf die ich so von alleine nie gekommen wäre. Von daher auf jeden Fall für einen Nachttisch.
Wunderbar, dann wird es jetzt auch ein Bestseller nach der Empfehlung. Ich habe gar kein Thekenthema, sondern ich habe nur ein Update zu einem alten Thekenthema. Und ihr erinnert euch doch an diesen Park in Berlin, den ich euch empfohlen habe, der am Wochenende von den Thailändern in so eine Art riesige Garküche verwandelt wird. Ne? Offenbar haben die Berliner Behörden unseren Podcast abgehört, weil ich ja allen empfohlen hatte, da unbedingt mal hinzugehen. Und sie haben nach diesem Tipp befürchtet, dass halb Schwaben und halb und ganz Brandenburg doch einfallen wird, weshalb sie jetzt am Wochenende erste Razzien abgehalten haben. Das heißt, sie sind tatsächlich hingekommen und haben die aufgefordert, die Wiese zu räumen. Natürlich unter dem großen Protest der ganzen Leute, die da ihre Essenssachen kaufen wollten. Und die Lokalzeitungen haben natürlich auch irgendwelche thailändischen Standbesitzer oder vielmehr Parknutzer interviewt. Und sie sagen, also das ist ja noch wirklich noch nie vorgekommen. Und naja, wie das immer so ist, es bewegt natürlich auch die Lokalpresse. Da tobt dann eine Debatte pro und contra. Könnt ja jeder kommen, ist das Motto der Thai-Park-Gegner. Und die berufen sich dann halt auf die Chancengleichheit mit anderen Imbiss-Standanbietern, weil die müssten ja eine Genehmigung haben und unter Umständen auch eine Toilette anbieten. Und die anderen sagen, das ist Berlin. Und hier macht ja sowieso jeder, was er will. Und insofern können auch die Thailänder machen, was er will. Das ist, man darf es auch nicht vergessen, eine Stadt, die für einen Flughafen stimmt, von dem die Flieger über innerstädtischen Wohngebieten abheben dürfen und die Leute dort mit Kerosinrückständen verseuchen und natürlich mit jeder Menge Lärm belasten. Aber, wie gesagt, das ist Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie uns auf Facebook oder auf Twitter. Sagen Sie was Schönes über uns, das hilft uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal.